Ja, liebe Geschwister, ich darf Sie auch noch mal ganz, ganz herzlich grüßen. Auch herzliche Grüße von meiner Gemeinde, von der Stadtmission Hagen. Ja, ich darf uns allen einen gesegneten Gottesdienst wünschen in der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus und unter seinem Wort. Ja, wir wollen heute und in 14 Tagen, wenn Gott es will, wenn Gott es zulässt, mal etwas wagen. Und zwar wollen wir angesichts der politischen Situation im Nahen Osten, insbesondere in und um Israel herum, mal Bibeltexte betrachten, ja, die an Aktualität nichts verloren haben. Und zwar wollen wir einen Blick hineinwerfen, vielleicht können sich einige schon denken, und zwar in das Buch Esther. Ist ja ein hochinteressantes und hochspannendes Buch, schon allein deshalb, weil, wenn ich richtig liege, ist das einzige Buch ist, in dem der Gottesname überhaupt nicht auftaucht, in dem Gott auch überhaupt nicht spricht und man trotzdem den Eindruck hat, im Hintergrund arbeitet in der Tat Gott, wirkt er in jeglicher Situation. Insofern ist es wirklich ein hochinteressantes, ein hochspannendes Buch. Und wir wollen heute mal einen Blick werfen in das dritte Kapitel. Und zwar, ich möchte Ihnen die Verse vorlesen, also Esther 3, die Verse 1 bis 9. Und da lesen wir Folgendes. Nach diesen Begebenheiten machte der König Ahasveros Haman den Sohn Hammedatas, den Agagiter, groß und er erhob ihn und setzte seinen Stuhl über alle Fürsten, die bei ihm waren. Und alle Knechte des Königs, die im Tore des Königs waren, beugten sich und warfen sich nieder vor Haman. Denn also hatte der König seinetwegen geboten, aber Mordechai beugte sich nicht und warf sich nicht nieder. Da sprachen die Knechte des Königs, die im Tore des Königs waren, zu Mordechai: Warum übertrittst du des Königs Gebot? Und es geschah, als sie es Tag für Tag zu ihm sagten und er nicht auf sie hörte, so berichteten sie es Haman, um zu sehen, ob die Worte Mordechais bestehen würden, denn er hatte ihnen kundgetan, dass er ein Jude wäre. Und als Haman sah, dass Mordechai sich nicht vor ihm beugte und niederwarf, da ward Haman voll Grimms. Aber er war in seinen Augen verächtlich, die Hand an Mordechai allein zu legen, denn man hatte ihm das Volk Mordechais kundgetan. Und Haman suchte alle Juden, die im ganzen Königreiche des Ahasveros waren, das Volk Mordechais zu vertilgen. Im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im 12. Jahre des Königs Ahasveros, warf man das Pur, das ist das Los, vor Haman, von Tag zu Tag und von Monat zu Monat bis zum 12. Monat, das ist der Monat Adar. Und Haman sprach zu dem König Ahasveros: Da ist ein Volk, zerstreut und abgesondert unter den Völkern in allen Landschaften deines Königsreiches. Und ihre Gesetze sind von denen jedes anderen Volkes verschieden. Und die Gesetze des Königs tun sie nicht. Und es ist für den König nicht geziemend, sie gewähren zu lassen. Wenn es dem König gut dünkt, so werde geschrieben, dass man sie umbringe. Und ich will 10.000 Talente Silber in die Hände derer darlegen, welche die Geschäfte besorgen, dass sie es tun. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr Jesus Christus, so möchten wir dich jetzt herzlich bitten, dass du uns jetzt wirklich dein Wort aufschließt, dass du uns jetzt wirklich durch diesen Text sagen möchtest, ja, was auch für unser persönliches Leben wichtig ist, was wir aus diesem Text für unser persönliches Leben wirklich mit nach Hause nehmen können. Und so danken wir dir, dass du jetzt nach deiner Verheißung mitten unter uns bist und bitten dich, ja, dass du das Reden und das Hören segnen mögest. Amen. Ja, der Vollständigkeit halber oder des Übersichts wegen, im ersten Kapitel wird uns ja der König Ahasveros oder unter seinem griechischen Namen vielleicht besser bekannt Xerxes, wird uns ja und sein ganzes Reich wird uns ja da in den Mittelpunkt gestellt. Und dann im zweiten Kapitel haben wir diese ganz andere kleine Welt der Esther. Und jetzt hier im dritten Kapitel, nicht, da taucht also ein Mann auf namens Haman, der tritt also in ganz besonderer Weise auf. Und wie wollen wir jetzt diese 9 Verse, die wir gerade gehört und gelesen haben, wie wollen wir die so ein wenig ordnen, damit wir auch einen gewissen Überblick in diesen Text hineinbekommen? Es geht ja nicht darum, dass wir da eine schöne, spannende Geschichte hören. Und ich denke, der erste Punkt, den wir da mitnehmen können, ist, dass wir zunächst mal einen Einblick bekommen in die Welt des Bösen. Das sticht da hier also sofort ins Auge. Und man könnte ja diesen ersten Vers, den wir gehört haben, den könnte man ja sehr schnell überlesen, nicht wenn da von einer weiteren Person namens Haman die Rede ist, wenn aber da nicht uns ein Stichwort ins Auge fällt, das uns irgendwie stutzig macht und unsere Gedanken in eine andere Richtung lenkt. Wie gesagt, da wird Haman erwähnt, da wird auch noch der Name seines Vaters erwähnt und dann wird uns dieser eigenartige Zusatz gegeben, Haman der Agagiter. Und spätestens da können wir nicht weitergehen. Da müssen wir stehen bleiben. Denn das Ganze hat eine Vorgeschichte. Und diese Vorgeschichte geht erstaunlicherweise zurück bis zu Esau. Nicht nachdem dieser Esau, sag ich mal, die Tragweite seines Verzichtes auf das Erstgeburtsrecht realisiert und Jakob den väterlichen Segen durch Täuschung erlangt hatte, war er ja nur noch von Rachegedanken erfüllt. Er wollte also seinen Bruder töten. Und die Nachkommen dieses Esaus, nicht, waren sozusagen die Ersten, die das Volk Israel nach dem Auszug aus Ägypten angegriffen haben. Nicht, es waren sozusagen die ersten Feinde. Da haben wir zum Beispiel diesen Amalek, nicht, ein Enkel des Esaus. Und wie gesagt, diese Nachfahren des Amalek, also die Amalekiter, waren also in der Tat die ersten Feinde, nicht, die das Volk Israel nach ihrem Auszug da angegriffen haben. Und jetzt wird dieses Volk wird jetzt in besonderer Weise ins Visier des lebendigen Gottes genommen. Warum? Und zwar aus dem Grunde, weil sie sich in besonderer Weise negativ hervorgetan haben. Das können wir im 5. Buch Mose nachlesen, in dem Kapitel 25, in den Versen 17 und 18. Da wird uns nämlich berichtet, welche Militärtaktik, welche Militärstrategie diese Amalekiter angewandt haben. Und zwar ist es so gewesen, dass sie nicht die eigentlichen Militäreinheiten des Volkes Israels angegriffen haben, sondern, wie wir in diesen beiden Versen da lesen, dass sie diese Nachzüger, diese Nachhut angegriffen haben. Also diejenigen, die zurückgeblieben sind, die schwach waren, die ermüdet waren, die matten, die haben sie angegriffen. Und das war nun in der Tat wirklich ein ganz hinterhältiger Akt. Das war feige, das war hinterlässig, hinterhältig, das war, man möchte fast sagen, hasserfüllt. Nicht, und nun werden diese Amalekiter unter anderem dieses Verbrechens wegen, werden sie in den Bann Gottes mit hineingezogen. Das ist jetzt der Grund. Und heute, liebe Geschwister, heute haben wir wieder diese dämonische Militärstrategie seitens der Terrorgruppe Hamas wieder erlebt. Nicht, der Gaza-Krieg liegt ja jetzt schon einige Zeit zurück, aber wir haben wieder diese dämonische, diese hinterlistige, diese hinterhältige Militärtaktik der Terrorgruppe Hamas erlebt. Nicht, während also das Volk Israel wirklich seine Waffen gebraucht, um die Zivilbevölkerung zu schützen, war es bei der Hamas umgekehrt. Nicht? Sie benutzten also wirklich die Zivilbevölkerung, um ihre Waffen zu schützen. Aber das, liebe Geschwister, ist auch nichts Neues unter der Sonne. Denn in Hesekiel 25, Vers 15 lesen wir, sie handeln in Verachtung des Lebens und in ewiger Feindschaft, um zu verderben. Das hat Gott zwar damals von den Philistern gesagt, von denen die Palästinenser nicht abstammen, aber es ist doch irgendwie derselbe Geist. Es ist doch irgendwie derselbe Geist. Und eine ganz weitere wichtige Station in dieser Vorgeschichte ist natürlich 1. Samuel Kapitel 15, wo Gott also den Saul auffordert, endlich und endgültig diesen Bann an diesen Amalekitern zu vollziehen. Nicht? Und wir wissen, dass das schiefgegangen ist, dass das nicht vollständig geklappt hat. Ja, wie es eigentlich immer so die Tragödie des Sauls war, dass er gewisse Dinge eben nicht vollständig, sondern nur teilweise ausgefüllt hat. Und so auch hier. Er hat unter anderem den amalekitischen König namens Agag, den hat er also leben lassen. Ja, und dann eben hier in Esther 3, wo eben Haman abstammend aus dieser amalekitischen Königsfamilie des Agags abstammend, nicht wo er eben jetzt hier die letzte Nummer ist. Das ist also die Vorgeschichte dazu. Das ist das Erste, was wir erkennen, wenn wir diesen Einblick in die Welt des Bösen bekommen. Und das Zweite, was wir also dabei erkennen, ist, dass dieser Haman wirklich diese endzeitliche typologische Gestalt ist. Haman ist wieder dieser Mensch der Gesetzlosigkeit, ja, diese auftauchende, übermächtige Figur. Nicht, die wir neutestamentlich den Antichristus nennen. Und jetzt kommt es mit seinem unglaublichen antisemitischen Grundcharakter, der auch hier in unserem Text ganz stark zum Ausdruck kommt. Ganz stark zum Ausdruck. Ein Ausleger hat mal Folgendes gesagt: Haman ist eine klassische prophetische Hitlerfigur. Haman ist der Prototyp des Antisemitismus. Und liebe Geschwister, die Nachfolger dieses persischen Judenhassers, nicht egal wie sie heißen, ob Khomeini, Ahmadinejad, nicht, oder Chamenei oder Rafjani, sie haben sich alle auf die Fahne geschrieben, das jüdische Volk zu vernichten. Und wenn man sich diese ersten Verse aus diesem dritten Kapitel, wenn man sich diese ersten Verse einmal vor Augen hält, nicht wie da der Haman, ja, sag ich mal, dargestellt wird, nicht, dann gruselt es einem ja fast. Nicht besonders, wenn man dann noch an die deutsche Geschichte denkt. Nicht, was zeigen sich hier für Parallelen auf, die man wirklich entdecken kann? Nicht, wie wird dieser Haman hier von dem König Ahasverus gefördert? Nicht, er wird über alle Fürsten gesetzt, und das waren damals 127 Fürsten über 127 Provinzen. Nicht, was wird er mit einer Machtfülle ausgefüllt? Alle fallen vor ihm nieder. Nicht, die politischen Machtsysteme werden außer Kraft gesetzt, es gibt kein parlamentarisches Nebeneinander mehr. Und dann heißt es noch weiter, bekommt er noch den Ring des Königs. Und das bedeutete damals: Haman, mit dem, was du vorhast, bin ich absolut einverstanden. Mach das, zieh das durch. Nicht, und dann wird dieses Todesurteil unterschrieben und dann werden die Boten losgeschickt in alle Provinzen, nicht, um das zu verkündigen, nicht, das Todesurteil für Tausende von Juden. Und dann lesen wir noch, den Vers haben wir jetzt hier nicht vorgelesen, aber das wäre der letzte Vers in diesem dritten Kapitel. Dann lesen wir noch, dass diese beiden, Haman und Ahasverus, sich abends noch gemütlicherweise zusammensetzen und ein paar Flaschen Rotwein trinken. Nee, das muss man mal sehen, nicht, wie dieser König Ahasverus, wie er diesen antisemitisch geprägten Haman gefördert hat. Das muss man sehen. Und bei diesem Blick in die Welt des Bösen erkennen wir noch etwas. Und das ist erschreckend, dass wir das heute wieder erleben. Das ist dieser unglaubliche, irrationale Hass, der da zum Ausdruck kommt. Nicht nur gegen diesen kleinen, armseligen Beamten Mardochai. Denn jetzt spüren wir plötzlich in diesem Text, dass es gar nicht mehr um diesen Mardochai geht, sondern dass plötzlich das ganze Volk ins Visier genommen wird. Liebe Geschwister, diesen Beamten Mardochai aus dem Wege zu räumen, das wäre sicherlich kein Problem gewesen. Nein, aber das war dem Haman zu wenig. Nein, das ganze Volk sollte jetzt dran glauben. Und da spüren wir etwas von dieser dämonischen geistigen Dimension. Nicht, da spüren wir etwas von diesem Antisemitismus, der hier in einer unheimlichen Weise zum Ausdruck kommt. Nicht, und der Haman lässt sich das noch was kosten. 10.000 Talente Silber. Jemand hat das mal nachgerechnet. Sollen angeblich die jährlichen Steuereinnahmen von mehreren Provinzen damals gewesen sein. Also so viel lässt er sich das kosten. Nicht, und dann bekommt die ganze Sache auch noch so einen spiritistischen Anklang, nicht, er lässt dann noch das Los dann noch werfen, holt sich also sozusagen noch die Hilfe irgendwelcher geistiger Mächte, nicht, und somit bekommt das Ganze auch noch diesen spiritistischen Anklang. Und liebe Geschwister, wenn man sich das mal wirklich alles so vor Augen hält, was da alles im Kampf gegen die Juden eingesetzt und was da alles an Blut fließen soll. Und wenn man das mit der jüdischen Geschichte und mit dem Antisemitismus bis in unsere heutige Zeit vergleicht, ja, dann muss man sagen, grauenhaft, grauenhaft dieser unglaubliche, irrationale Hass auf die Juden. Nicht ein Judenhass, der sich heute in einer Form wieder zeigt, ja, man hätte es eigentlich gar nicht für möglich gehalten. Plötzlich hören wir auf deutschen Straßen, hören wir wieder Parolen, nicht die vor vielen, vielen, vielen Jahrzehnten schon mal ja ausgesprochen worden sind. Nicht dieser unglaubliche, irrationale Hass. Und trotzdem, das ist, ich habe mal ein paar Kapitel weitergelesen, und trotzdem, das ist ja das Hochinteressante, trotzdem gilt das letzte Wort, trotzdem gilt das Wort, was der Haman später von seiner Frau und von seinen Freunden oder von seinen Weisen gehört hat, im Kapitel 6 steht es. Du wirst nichts gegen die Juden ausrichten können. Du wirst vor ihnen fallen. Du wirst nichts gegen die Juden ausrichten können. Du wirst vor ihnen fallen. Und wie wahr das ist, das kann man macht eine Aussage deutlich, und zwar in einem Interview eines Hamas-Mitgliedes während des Gazakrieges. Er wurde nämlich gefragt, sagt mal, warum richten eure Raketen eigentlich so wenig aus? Warum könnt ihr eigentlich eure Raketen nicht zielgerichteter abfeuern? Und die Antwort dieses Hamas-Mitgliedes: Wir zielen ja genau, aber ihr Gott, der ändert immer den Kurs. Was war nämlich Tage zuvor geschehen? Vielleicht haben Sie es sogar gelesen. Ich darf das mal wörtlich vorlesen. Und zwar war das von einem israelischen Kommandanten, der berichtete nämlich als Augenzeugende Folgendes. Die Hamas hatte wieder einmal Raketen abgefeuert, eine davon Richtung Tel Aviv. Unser Raketenabwehrsystem Iron Dome berechnete ihre Flugbahn. Sie würde auf einen der zentralen Bahnhöfe einschlagen. Hunderte Israelis könnten dabei sterben. Die erste Abwehrrakete verfehlte ihr Ziel, was eigentlich bei uns ja nicht so häufig vorkommt. Und dann sagt er weiter, wir hatten bereits schon alle Notfallstationen informiert. Wir hatten jetzt nämlich nur noch 4 Sekunden Zeit für die zweite Rakete. Und jetzt kommt es. Plötzlich zeigte unser Abwehrsystem, das unter anderem auch die Windgeschwindigkeit misst, einen starken Ostwind, der die Rakete ins Meer, ins offene Meer, abdriften ließ. Wir waren wie betäubt. Ich stand auf und rief, es gibt in der Tat einen Gott. Finde ich also hochinteressant. Und diesbezüglich, was den Gazakrieg anbetrifft, gibt es noch manche Wunder zu berichten. Aber dies fand ich auch treffend hier zu diesem Bibeltext. Und kommen wir zurück zu dem Haman. Man fragt sich ja, was ist eigentlich der Stachel? Was hat diesen Menschen eigentlich dermaßen auf die Palme gebracht? Was hat ihn wirklich so aufgeregt, dass er sich so verhält? Es ist sicherlich, weil es eben da ein Volk gibt, ja, das eben nicht so spurt, wie er meint, es spuren müsste. Da ist wirklich ein Volk, das ihn nicht anbetet. Da ist eben ein Volk, das so gänzlich anders lebt. Nicht, dass das erste Gebot hat, die Absonderung, die Tora. Nicht dieses ganz andere Leben. Ja, und die letzte Steuerung wirklich durch den lebendigen Gott. Und vielleicht noch manch andere Faktoren. Aber all das hat diesen Haman aufgeregt. Und liebe Geschwister, es hat sich doch bis heute nicht geändert. Es hat sich doch bis heute nicht geändert. Auch heute regt das die Menschen auf, dass sie das jüdische Volk und die Christen rund um den Globus nicht so steuern können, wie sie es gerne wollen. Weil nämlich beide ja ein anderes Haupt haben, nämlich den lebendigen Gott, der ihnen sagt, was zu tun und was zu lassen ist. Und ich denke, das ist dieser Stachel. Das ist das, was auch damals wirklich diesen Haman so in Rage gebracht hat. Und hier in unserem dritten Kapitel haben wir zum ersten Mal von Staatswegen, die Betonung liegt auf Staatswegen, haben wir zum ersten Mal den Genozid, haben wir zum ersten Mal diese Judenvernichtung, die Endlösung nicht in einer unglaublichen Präzision geplant, auch hier schon. Nicht, und wir wissen ja, wir Deutschen, wir sind anscheinend mit einem Stigma besetzt, dass wir wohl in alle Ewigkeit nicht loswerden. Und was diesen Hass betrifft, möchte ich Ihnen noch mal etwas vorlesen. Und zwar, ich habe da gefunden aus einem Rundbrief, ich habe das eigentlich noch nie gehört, Rundbrief des Denkendorfer Kreises für christliche jüdische Begegnung. Und da schreibt ein Rabbi Folgendes. Der tiefe Blick in unsere Geschichte lehrt uns, dass die, die uns hassen, sich entwickeln. Sie lernen einer um den anderen von ihren Vorgängern, von deren Taten und von deren Fehlern. Auf diese Weise wird ihre Raffinesse immer größer. Das bezeugen uns schon unsere Weisen im folgenden Midrasch. Midrasch, ja, was ist Midrasch? Midrasch sind so, ja, sind jüdische Schriften, in denen so gewisse Ordnungen enthalten sind zu ganz bestimmten Lebenssituationen. Zur Taufe, zur Hochzeitsfeier und so weiter. Und eben auch hier zu dieser Situation, was den Hass anbetrifft. Und jetzt kommt, das finde ich hochinteressant. Da steht nämlich Folgendes drin. Esau sprach, Kain war dumm. Er brachte seinen Bruder Abel zu Lebzeiten seines Vaters um und dachte nicht daran, dass sein Vater noch mehr Kinder bekommen könnte. Und den Seth zeugte. Ich mache es anders. Sobald man um meinen Vater trauert, werde ich meinen Bruder Jakob umbringen und seinen Teil erben. Und dann geht es weiter. Pharao sprach, Esau war dumm. Sobald man um meinen Vater trauert und so weiter und dachte nicht daran, dass sein Bruder noch zu Lebzeiten des Vaters Kinder hatte. Ich mache es anders. Solange sie noch klein sind unter dem Leib ihrer Mutter, werde ich sie erschlagen. Wie geschrieben steht, wohlan, wir wollen klug gegen sie vorgehen. 2. Mose 1, Vers 10. Ich werde klüger sein als meine Vorgänger. Alle neugeborenen Söhne werft in den Nil. Haman sprach, Pharao war dumm. Er sagte, alle neugeborenen Söhne und ließ die Töchter leben. Er dachte nicht daran, dass die Töchter sich mit anderen verheiraten und Kinder haben werden. Ich mache es anders. Alle Juden werde ich erschlagen, ermorden und ausrotten. Tja, und dann der Letzte in dieser Kette. Und Hitler sprach, Haman war dumm. Doch gab es manches, worin Haman recht hatte. Als er den Befehl zur Vernichtung des Volkes Israel öffentlich verkündete, ging er von der Annahme aus, die Vernichtung des Volkes Israel würde die Welt nicht erschüttern. Ja, die Völker würden sogar aktiv daran teilnehmen. Diese Annahme war richtig und auch ich gehe davon aus. Haman hatte auch darin recht, dass man die Vernichtung des Volkes Israel auch im ökonomischen Bereich betreiben müsse, ihren Besitz plündern. Esther 3, Vers 13. In alledem hatte Haman recht. Er beging jedoch einen enormen Fehler. Sein Fehler war die öffentliche Verbreitung des Befehls. Dadurch hatte er das jüdische Volk gewarnt. Ich werde es anders machen. Also ich fand das hochinteressant. Nicht wie man also immer ausgeklügelter wird. Immer raffinierter. Aber es geht ja jetzt nicht darum, wie gesagt, dass wir diese Geschichte jetzt hören, die wirklich spannend ist. Sondern es geht ja auch darum, was jetzt diesen ersten Punkt anbetrifft, bei diesem Blick in diese böse Welt. Es geht ja auch darum, was sagt uns das eigentlich? Was sagt uns das eigentlich für unser persönliches Leben? Natürlich haben wir, alle die wir hier sitzen, nichts mit Antisemitismus zu tun. Und natürlich finden wir den Haman wirklich furchtbar, schrecklich, grausam. Eine furchtbare Gestalt für uns. Aber die Bibel sagt uns auch Folgendes. Meidet das Böse in jeglicher Form und Gestalt. Nicht in Gedanken, in Worten und in Werken. Das sagt uns die Bibel. Das heißt also, dass dieser Text, den wir heute gehört haben, dass uns dieser Text wirklich herausfordert zu schauen, ob es in unserem Leben wirklich diesen sauberen, klaren Schnitt, ob es in unserem Leben wirklich diesen sauberen, klaren Herrschaftswechsel gibt. Oder ob wir wieder anfangen, in der Grauzone da herumzuwandern. Nicht, das heißt, dass wir Dinge in unserem Leben tun, wo wir ganz genau wissen, dass sie da nicht hineingehören. Nicht, dass wir Dinge tun, wo wir ganz genau wissen, dass sie nichts mit Jesus Christus zu tun haben. Und liebe Geschwister, wir wissen doch ganz genau, wie schnell wir da wirklich versagen können. Wie groß diese Gefahr ist. nicht bereits. Dieser Text lehrt uns, dass wir dieses irdische Zeitalter, in dem auch wir leben, in der Tat als ein Zeitalter zu betrachten haben, das unter der Macht des Bösen steht. Und da gilt es wirklich, Distanz zu halten. Distanz zu halten auch dann, wenn man, wie zum Beispiel dieser Mardochai, übersehen, übergangen worden ist. Und ich hoffe, dass wir den Estherbrief so gut kennen. Wenn wir nämlich das zweite Kapitel lesen, wissen wir, was da passiert ist, dass der Mardochai nämlich eine Verschwörung aufgedeckt hat. Nicht, dass er quasi das Leben des Königs gerettet hat, da, dass er das Imperium wirklich vor Schaden bewahrt hat. Und wir wissen nicht, wie das Ganze ausgegangen wäre, wenn der Mardochai da nicht eingegriffen hätte. Vielleicht hätte es politische Instabilitäten gegeben. Nicht, aber was passiert nun? Nicht der Mardochai wird gefördert, sondern der Haman wird gefördert. Nicht der Mardochai bekommt nur so ein paar Anmerkungen, so ein paar Sätze da in diesem Buch der Könige, in dieser Chronik. Die haben ja auch alles aufgeschrieben. Nicht? Also er wird total übergangen. Er wird also in keinster Weise gefördert. Und vielleicht kennen wir das aus unserem persönlichen Leben. Nicht, dass wir auch schon mal übergangen, übersehen worden sind in der Gemeinde. Nicht? Oder am Arbeitsplatz. Oder in der Schule. Nicht, da bist du in der Gemeinde. Nicht stehst an dem Platz, wo Gott dich hingestellt hat. Und du machst treu Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr deinen Dienst. Und wir stehen ja immer in der Gefahr, dass wir immer vergleichen, naja, dieser Dienst, der steht in unseren Augen so hoch, der steht nur ganz unten, nicht? Und vielleicht hast du einen Dienst, der, ja, vielleicht nicht so angesehen ist, ja? Und du wirst übergangen, du wirst übersehen. Nicht? Oder, was sagst du? Was sagt jemand, nicht? Oder was sagst du, wenn dann dein Arbeitskollege plötzlich eine Gehaltserhöhung bekommt und du kommst nach Hause? Du wirst wahrscheinlich nicht sagen, ach Frau, was war das für ein herrlicher Tag heute? Herr Meier hat eine Gehaltserhöhung bekommen. Nicht? Du wirst wahrscheinlich ganz anders reagieren. Du wirst sagen, was habe ich mich für meinen Chef eingesetzt? Was habe ich Überstunden geleistet? Nicht, was habe ich Aufträge hereingeholt? Und was ist das Ergebnis? Ein paar Sätze vielleicht in der Personalakte. Noch nie mal ein neues Büro habe ich bekommen. Also wir sehen schon, nicht, dass das auch in unserem Leben passiert, nicht, dass wir so wie der Mardochai damals, dass wir übergangen, dass wir übersehen werden. Nicht, war Mardochai enttäuscht? Wir wissen es nicht. Nicht, aber wir können uns das vorstellen, dass er enttäuscht war. Und dass auch er in der Gefahr stand, sich hinreißen zu lassen zu bösen Gedanken, zu bösen Worten oder gar zu bösen Taten. Auch er stand in dieser Gefahr. Nicht, und vielleicht hat er diese Sätze da in diesen Chronikbüchern, vielleicht hat er die anfangs verschmäht. Nicht, dass jetzt ein anderer da gefördert worden ist. Oder vielleicht hat er sogar gesagt, wie Jeremia einmal sagte, warum ist der Weg der Gottlosen so erfolgreich und bleiben alle, die treulos handeln, unangefochten? Aber der Mordechai konnte ja damals noch gar nicht wissen, nicht, welche Auswirkungen dieser Eintrag da, nicht diese wenigen Sätze da in diesen Chronikbüchern, welche Auswirkungen die eines Tages haben konnten. Nicht nur für sein Leben, sondern eben auch für das Leben des jüdischen Volkes. Das konnte er damals noch nicht wissen. Und wir wissen ja, wie die Geschichte weitergeht, nicht? Der König konnte irgendwann mal nicht schlafen und da hat man ihm diese Bücher gegeben, dann hat er gelesen, dann schieß er genau auf diese Stelle, dann wurde die Belohnung nachgeholt, nicht? Und das war unter anderem dieser entscheidende Mosaikstein, nicht in der Rettung des jüdischen Volkes. Aber das konnte er damals ja noch gar nicht wissen. Das konnte er damals noch gar nicht wissen. Und so ist es auch in unserem Leben, dass wir nicht immer diese Wege Gottes verstehen. Nicht, wir sehen ja immer nur das, was so vor Augen ist. Aber Gott hat den Überblick. Und das sehen wir ja ganz deutlich in dieser ganzen Esther-Geschichte. Nicht, Gott hat wirklich den Überblick. Nicht, und während wir uns mit ungeklärten Fragen herumquälen, möchte Gott, dass wir ihm glauben, dass wir ihm wirklich vertrauen. Das möchte er. Also das ist das Erste, dass wir einen Einblick bekommen in das Böse dieser Welt. Und dass es wirklich für uns darum gilt, dass wir uns von diesem Bösen in aller Form, in jeglicher Art und Weise fernhalten. Aber jetzt sticht ja noch ein zweites hervor, nicht? Und da komme ich auf diesen Mardochai. Und das zweite ist, ja, es geht um den Glauben. Es geht um den Glauben, den der Mardochai hier wirklich gezeigt hat. Oder es geht genauer gesagt um den Charakter des Glaubens, den der Mardochai gezeigt hat. Es geht ja jetzt wirklich darum, dass wir, sag ich mal, in der Welt, die jetzt von der Macht des Bösen umgeben ist, dass wir wirklich da auch dem einzig wahren und lebendigen Gott dienen. Und jetzt steht mittendrin, steht da jetzt dieser Mardochai, dieser Jude, von dem ein Ausleger gesagt hat, nicht Mardoch heißt Glauben, hat Charakter, weil er seine Knie nicht gebeugt hat. Ja, und das, liebe Geschwister, das ist die Frage an uns allen. Nicht hat dein Glaube, hat mein Glaube Charakter? Hat unser Glaube Bedeutung? Ist unser Glaube wesentlich? Stellt unser Glaube wirklich etwas dar? Und wir müssen uns das ja mal wirklich vorstellen, in welche Situation dieser Mardochai da am persischen Hof hineingekommen ist. Der war ja in der absoluten Minderheit. Natürlich kann jetzt jemand kommen und sagen, ja, man kann das Ganze auch ein bisschen anders sehen. Schließlich war es ja der Mardochai, der durch seine, ja, wie soll ich mal sagen, durch seine Halsstarrigkeit, durch sein stures Verhalten, ja, diesen Haman provoziert hat, ihn herausgefordert hat, ihn wirklich zum Zorn gereizt hat. Nicht wäre der kurz niedergefallen, wäre die Geschichte vielleicht anders ausgegangen. Natürlich kann man diese Einwände alle stellen. Aber hätte dieses Verhalten, hätte das wirklich Charakter des Glaubens gezeigt? Das ist ja die Frage. Nicht? Und so bleibt diese Frage. Hat unser Glaube Charakter? Hat unser Glaube Charakter? Liebe Geschwister, es ist doch so, dass wir in unserem Breitengraden, oder sagen wir hier im Westen, dass wir doch zurzeit nicht in der Gefahr stehen, dass wir in irgendeiner Art und Weise von solchen hamannschen Typen abkassiert werden. In der Gefahr stehen wir zurzeit nicht. Aber die Geschichte der Christenheit in unserem Breitengraden ist doch ganz anders gelaufen. Ist doch ganz anders gelaufen. Dass wir nämlich wirklich im Laufe der Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte, dass wir wirklich, um es jetzt mal militärisch zu sagen, dass wir wirklich unsere geistlichen militärischen Befestigungsanlagen aufgegeben haben. Die christliche Burg, die brauchst du gar nicht mehr sturmreif zu schießen, die ist nach allen Seiten offen. Da kannst du so hineinmarschieren. Nicht? Und was haben wir in den letzten Jahren und in den letzten Jahrzehnten, was haben wir an moralischen, an ethischen, an biblischen Werten aufgegeben? Das ist momentan hier in unseren Breitengraden also wirklich das Problem. Und deswegen, und das will unser Text auch sagen, deswegen gilt es umgekehrt, wieder ganz neu zu lernen, einen profilierten Glauben zu leben. So wie wir das hier bei Haman sehen. Nicht, dass von ihm gesagt wurde, und er hatte ihnen kundgetan, dass er ein Jude sei. Nicht, und damit war das für die Leute damals klar. Und so soll es bei uns klar sein, dass es von uns heißt, und er oder sie hatte ihnen gesagt, dass er ein Christ, dass sie eine Christin ist. Darum geht es. Nicht? Und solch ein profilierter Glaube nicht lebt auch von gewissen ethischen Überzeugungen. Nicht? Nicht? Der zeigt auch ein ganz bestimmtes Leben, nicht? Woran man merkt, dass man wirklich zu Jesus Christus gehört, dass man ihm nachfolgt, dass man Gottesfurcht besitzt, dass man Gott gegenüber wirklich Gehorsam übt und so weiter. Darum geht es, liebe Geschwister. Und die Frage müssen wir uns stellen, ob unser Glaube wirklich solch einen Charakter hat. Und jetzt noch ein letztes, was diesen Glaubenscharakter anbetrifft, diesen Charakterglauben anbetrifft. Wir haben ja gerade gesagt, Gehorsam ist unter anderem auch ein Kennzeichen dieses Charakterglaubens. Und dieser Text will uns auch lehren, dass Ungehorsam Folgen hat. Nun können Sie natürlich sagen, ja, das ist ja selbstverständlich, das ist ja auch nichts Weltbewegendes, ist ja auch nichts Ungewöhnliches, ganz klar. Aber Vorsicht, kommen wir nochmal zu 1. Samuel 15 zurück. Da, wo Gott also den Saul auffordert, jetzt wirklich, was die Amalekiter anbetrifft, den Bann über alle und alles zu ziehen. Er zieht in den Krieg, er gewinnt ihn, aber wir wissen, dass er den Befehl Gottes nicht vollständig ausführt. Er lässt den amalekitischen König Agag, den lässt er am Leben. Und das Ergebnis dieses Verhaltens ist, dass Jahrhunderte später uns dieser Konflikt in Esther 3 wieder einholt. Jahrhunderte später. Jetzt noch eins. Wie wird der Mordechai beschrieben? Das kann man im Kapitel 2 von Esther nachlesen. Es war aber ein jüdischer Mann in der Burg Susan, der hieß Mordechai, ein Sohn Jairs, des Sohnes Simeis, des Sohnes Kisch, welcher ein Benjaminiter war. Und wer war dieser Kisch? Er war ja nichts anderes als der Vater des Sauls, des Königs, der diesen Agag am Leben hat lassen. So. Und jetzt kommen, Jahrhunderte später, treffen zwei Nachfahren aufeinander, Mordechai und Haman, die so eigentlich gar nicht aufeinandertreffen hätten müssen. Der Haman hätte eigentlich gar nicht leben müssen. Ja, wenn der Saul damals, Jahrhunderte vorher, den Befehl Gottes vollständig ausgeführt hätte. Das heißt jetzt, Ungehorsam hat eben nicht nur Folgen für dein Leben, was für uns sonnenklar ist, sondern es kann eben auch Folgen haben für andere Menschen, wie soll ich es jetzt mal sagen, die in unserem Umfeld leben oder ja, mit denen wir es irgendwie zu tun haben oder, sag ich mal, die auch unter unserem Einfluss stehen. Nicht, das will uns dieser Text sagen. Nicht, wie ich mich heute, hier und jetzt entscheide, das hat Folgen, nicht nur für mich, sondern es kann eben auch Folgen haben für andere, mit denen ich zusammenlebe, nicht, die vielleicht unter meiner Regie stehen. Nicht, das will uns dieser Text klar machen. Nun muss man allerdings fairerweise sagen, dass auch der Mordechai nicht ganz unschuldig an dieser Situation ist. Es ist nicht nur allein das Verschulden des Sauls, sondern wir wissen ja auch, es gab ja irgendwann mal vor der Zeit dieses Königs Ahasveros, gab es ja diesen Befehl, zurück nach Jerusalem, Mauer wieder aufbauen, und da ist ja nur ein Teil mitgegangen. Aber der Mordechai und die Esther scheinen ja wohl nicht mitgegangen zu sein. Sie sind also in Persien geblieben. Wäre er jetzt mitgegangen, nicht, dann wären die beiden auch nicht zusammengekommen. Aber wie gesagt, dass wir das wirklich lernen, dass eben Ungehorsam, nicht, den wir vielleicht hier und dort zeigen, dass er Auswirkungen haben kann, nicht nur für uns selbst, für mich selbst, sondern eben auch für die Menschen, mit denen ich es zu tun habe. Und hier war es sogar Jahrhunderte später, liebe Geschwister, bedenken wir das mal, Jahrhunderte später. Aber glücklicherweise wissen wir ja, dass diese Geschichte nicht so endet, dass Gott eben, wie man so sagt, auf krummen Linien auch gerade schreiben kann. So war es damals auch bei Josef, in der Josef-Geschichte, nicht, als die Brüder vor ihm standen, ängstlich, zitternd, nicht, und er ihnen sagte, ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um seines Volkes willen. Um seines Volkes willen, ja. Aber wie gesagt, das wäre jetzt ein anderes Thema. Wie gesagt, ich möchte dann in 14 Tagen Fortsetzung machen, wenn es möglich ist, wenn Gott es zulässt, weil es ist wirklich ein hochinteressantes Thema, dieses Esther. Aber ich möchte eben damit heute schließen, dass wir das aber auch mitnehmen für unser persönliches Leben. Dass wir wirklich uns von jeglichem Bösen fernhalten und dass wir auch lernen, dass unser Ungehorsam auch Folgen haben kann für andere Menschen, die mit uns zusammenleben. Dass wir das mitnehmen. Amen.